Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich ging an dem Morgen des 24. April wie immer zur Arbeit. Ich war an dem Tag ein bisschen spät dran. So gegen kurz nach 8 kam ich an und alle anderen waren schon in die oberen Stockwerke gegangen. Um 8:45 fiel dann plötzlich der Strom aus. Kurz danach wurden Stromgeneratoren angeworfen. Das Vibrieren konnte man im ganzen Haus spüren. Dann schwankte es. Wir hörten einen lauten Knall, so wie ein Blitzschlag. Und dann sind alle nur noch wahllos durcheinander gelaufen.
Einen Textilarbeiter aus Bangladesch haben wir da gerade gehört. Genau 10 Jahre ist das Unglück von Rana Plaza am heutigen 24. April her. Damals stürzte in Bangladesch eine ganze Fabrik ein. Ein Unglück, das mehr als 1.100 Menschen tötete und das mit den richtigen Arbeitsschutzmaßnahmen möglicherweise hätte verhindert werden können. Hat sich der ArbeitnehmerInnenschutz seitdem verbessert? Und welche Verantwortung haben wir als VerbraucherInnen eigentlich beim Klamottenkauf? Darum geht's in den kommenden Minuten. Zunächst blicken wir aber auf die Evakuierungen aus dem umkämpften Sudan. Wie gefährlich ist der Bundeswehreinsatz, der da gerade läuft? Was passiert mit denen, die zurückbleiben? Und werden da gerade Erinnerungen wach an das Desaster des Afghanistan-Abzugs vor knapp 2 Jahren? Antworten gibt es gleich. Ich bin Barbara Schmidt-Matern und freue mich, dass Sie dabei sind. Man stelle sich das mal vor. Wir hätten in Deutschland 2 Armeen statt einer, also nicht nur die Bundeswehr, sondern außerdem eine paramilitärische Gruppe. Und beide Armeen liegen im Clinch miteinander, während die Bevölkerung um Leib und Leben fürchtet. Genau das passiert gerade im Sudan. Der Machtkampf zweier mächtiger Generäle hat sich über die vergangenen Monate derart zugespitzt, dass Zustände herrschen wie im Bürgerkrieg. Wobei hier nicht die Bürger kämpfen, sondern die beiden Armeen, die Bevölkerung niedermetzeln und auf sie schießen. Außerdem gibt es kaum noch Strom und Lebensmittel. Zehntausende Sudanesinnen und Sudanesen sind inzwischen auf der Flucht und der Konflikt könnte auf die ganze Region übergreifen. Seit dem Wochenende fliegen die USA und viele europäische Staaten, auch Deutschland, ihre StaatsbürgerInnen jetzt aus. Frank Kapellan beobachtet die Rettungsaktion von Berlin aus, wo das alles koordiniert wird. Und ich habe Frank zunächst gefragt, wie gefährlich diese Rettungsaktion ist.
Also wir haben das heute immer wieder gehört, dass das sehr komplex und eben auch sehr gefährlich war, diese Menschen dort aus Khartoum, aus der Hauptstadt des Sudan, herauszuholen. Natürlich hatten die Bundeswehrsoldaten, die Piloten, die da reingeflogen sind, Angst und Sorge, beschossen zu werden. Es sind ja 3 Transportmaschinen vom Typ Airbus A400M von Jordanien aus, vom dortigen Luftwaffenstützpunkt aus, in den Sudan geflogen. Und sie sind alle gut zurückgekommen, auch weil sie nicht einfach reingeflogen sind. Das wurde uns heute erklärt, weil es offenbar Verhandlungen gegeben hat. Der Generalinspekteur Carsten Breuer hat offenbar mit den Rebellen, mit der RSF-Miliz gesprochen, die den Flughafen kontrolliert. Und da hat man dann gewissermaßen Zusagen erhalten, dass diese Flugzeuge nicht beschossen werden. Es gab da einen Slot, das hat auch der Sprecher von Außenministerin Annalena Baerbock heute noch einmal betont, dass es da ein bisschen ruhiger geworden ist. Und deswegen hat man sich dann gestern Abend entschieden, dort reinzufliegen und die Menschen da rauszuholen. Aber gefährlich ist es eben für diese Menschen vor allen Dingen. Das wird uns aus der Hauptstadt immer wieder berichtet. Das sind ja Entwicklungshelfer, Geschäftsleute, Botschaftsangehörige. Die mussten aus ihren Häusern rauskommen. Die wurden dann delegiert über WhatsApp, über E-Mail, übers Telefon zu Sammelplätzen in der Hauptstadt und sind dann mit Bussen zum Flughafen gebracht worden. Da fährt man ungefähr 1 Stunde lang. Und dann erst konnten sie von dort ausgeflogen werden. Und der Konvoi der Franzosen etwa, der ist dann auf dem Weg zum Flughafen auch beschossen worden. Also eine heikle Mission, nicht nur für die Bundeswehrangehörigen, sondern das wird eben kompliziert, weil der Flughafen am Rande der Stadt liegt.
Und der Krisenstab hat ja nicht nur diese Transportmaschinen auf den Weg geschickt, sondern auch Fallschirmjäger offenbar für Spezialeinsätze. Wofür werden die jetzt sozusagen als Reserve gehalten?
Ja, das ist in der Tat eine Reserve. Die werden vorgehalten. Meines Wissens sind die meisten von denen auch noch in Jordanien. Die könnten aber schnell in den Sudan gebracht werden, wenn sich zeigen sollte, dass da deutsche Staatsangehörige oder auch eben Angehörige anderer befreundeter Nationen, dass die da gewaltsam in der Hauptstadt festgehalten werden. Also da hat man versucht vorzusorgen und da schnell reagieren zu können. Ich glaube, all das, diese ganze Evakuierungsmission steht ja auch unter der Beobachtung, ganz besonders unter den Ereignissen, die wir erlebt haben beim überstürzten Ende des Afghanistan-Einsatzes, wo wir ja chaotische Bilder gesehen haben. Da wollte man also jetzt vieles besser machen. Es sind an die 1000 Bundeswehrangehörige jetzt da im Einsatz, um eben Menschen aus dem Sudan herauszuholen. Also das ist schon eine sehr große Dimension und da versucht man sich eben vorzubereiten, auch mit diesen Fallschirmjägern.
Also du hast es schon angesprochen, da gibt es offenbar gewisse Lehren, die aus diesem völlig misslungenen, auch gefährlichen Einsatz in Afghanistan, als da der Abzug stattfand vor knapp 2 Jahren, die da gezogen wurden. Erfolgreich bis hierhin, würdest du sagen, Stand Montagnachmittag 14.56 Uhr?
Ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Die 3 Bundeswehrflüge, mit denen sind 311 Menschen von der Luftwaffe ausgeflogen worden. Und von diesen 311 Menschen, um das noch einmal zu sagen, waren die Hälfte etwa deutsche Staatsbürger, aber es waren auch mehr als 40 Niederländer dabei, 27 Österreicher, viele Tschechen, Rumänen. Ich war mit dem Bundeskanzler in der vergangenen Woche in Portugal und da haben wir Olaf Scholz auch schon danach gefragt, inwieweit man sich denn gegenseitig hilft. Da war auch die Rede davon, es sind etwa 20, 30 Portugiesen im Land und da wurde dann auch beteuert, ja, wenn die Luftwaffe da reinkommt, wenn eine Mission war ja zunächst gescheitert, aber wenn uns das gelingt, dort zu landen, dann werden wir natürlich auch Menschen aus anderen EU-Staaten oder aus anderen Ländern überhaupt mit an Bord nehmen, wenn das denn funktioniert. Und das hat offenbar geklappt. Ich will mal kurz einspielen. Michael Roth, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, der war heute Morgen ja schon bei uns im Programm und dann später hat er sich, als er informiert wurde in Berlin hier über diese ganze Evakuierungsaktion, da hat er sich dann auch noch mal folgendermaßen geäußert.
Das Team Europa steht ja zusammen. Wir helfen uns ja gegenseitig. Ich habe gerade heute Morgen eine Dankesmeldung bekommen von einem tschechischen Kollegen, der sagte, wir hätten auch 2 tschechische Staatsbürger mit ausgeflogen und so helfen wir uns auch weiterhin.
Also das Team Europa steht zusammen. Das ist vielleicht auch eine Lehre aus Afghanistan, dass da nicht jedes Land für sich versucht zu helfen und etwas zu tun, sondern dass man diese Evakuierung auch koordiniert hat. Damals haben wir ja verzweifelte Menschen gesehen, die sich an Fahrwerke von Flugzeugen klammerten. Das lief, so wie wir das jetzt beurteilen können, doch viel geordneter ab, wenn gleich man auch sagen muss, die Deutschen waren auch diesmal nicht die schnellsten.
Ja, da sprichst du etwas an, genau. Die USA und die Briten, die haben offenbar seit Samstagabend schon angefangen, ihre Leute rauszufliegen. Seit Sonntagmorgen dann auch die Niederlande, Italien, Belgien, Japan, die Türkei, lese ich jedenfalls. Berlin musste erstmal reden.
Ja, das weiß ich auch nicht, ob man zumindest im Nachhinein, ob man das etwa dem Generalinspekteur vorhalten kann. Also in der Tat, die Deutschen haben erst einmal gewartet, bis sie gewissermaßen eine Einfluggenehmigung erhalten haben. Ich sagte es von den Rebellen, die den Flughafen kontrollieren. Da hat es Gespräche, da hat es Verhandlungen gegeben. Das wurde heute aber von vielen Seiten auch ausdrücklich gelobt. Denn die Briten beispielsweise haben sich da nicht dran gehalten. Die sind einfach reingeflogen. Aber ich habe es ja auch geschildert, dass auch die Franzosen ein Konvoi beschossen worden ist. Und das hätte natürlich auch schief gehen können. Und dann hätten vielleicht manche gesagt, ja, wie konnten die Briten einfach reinfliegen, ohne Gespräche zu führen? Die Deutschen haben sich für den anderen Weg entschieden. Im Nachhinein war es richtig. Die Menschen konnten rechtzeitig rausgeholt werden. Allerdings muss man auch sagen, was die Amerikaner beispielsweise angeht, die haben auch noch einen großen Vorteil. Die haben Hubschrauber im Land und da hat man die Menschen dann wohl auch direkt, ich habe auch gehört von Senkrechtstartern, man hat die Menschen jedenfalls mit diesen Hubschraubern direkt aus dem Zentrum wohl von Khartoum herausholen können und hat ihnen dann auch diesen schwierigen und langwierigen Weg raus zum Flughafen ersparen können. Und das können wir jetzt, glaube ich, der Bundeswehr nicht vorhalten. Also die hat einfach nicht diese Kapazitäten, diese Hubschrauber im Lande, im Sudan.
Du hast also gesprochen von Kontakten zwischen Berlin und der Armeeführung in Khartoum, was jetzt die Evakuierungen betrifft. Gibt es denn darüber hinaus Gespräche oder auch Versuche der Bundesregierung, auch auf die verfeindeten Parteien einzuwirken in Khartoum, dass zumindest eine Waffenruhe wieder in greifbare Nähe rücken könnte?
Also da hat der Regierungssprecher Steffen Hebestreit heute nur gesagt, wir schauen uns das ganz genau an. Aber dass es da wirklich Gespräche gibt von deutscher Seite, davon ist mir nichts bekannt. Ich glaube, da ist man eher resigniert und frustriert. Da bekämpfen sich zwei Generäle und alle sehen, dass das eben nicht nur ein lokal begrenzter Konflikt ist. Da sind viele andere Mächte, die da eine Rolle spielen. Ägypten wird sicherlich nicht tatenlos zusehen, unterstützt die sudanesische Armee, wird nicht zusehen, wenn es da zu einem Bürgerkrieg kommt. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate etwa nehmen Einfluss auf Seiten der Milizen. Dann sehen wir, dass der russische Einfluss in der Region weiter wächst, in Port Sudan, also im Hafen am Roten Meer, im sudanesischen Hafen versucht Putin schon lange einen Militärstützpunkt zu errichten. Und das alles alarmiert den Westen zwar. Man muss sich das vorstellen, da könnte Russland am Roten Meer einen Handelsweg, Energietransporte kontrollieren. Dann haben wir auch noch die Wagner-Einheiten, die russischen, die aktiv sind im Sudan, die sich über den Schmuggel mit Gold auch finanzieren. Das alarmiert alle, aber ich glaube, man ist derzeit ratlos, was man tun kann. Es wird dem Westen gewissermaßen vorgehalten, zu sehr aufs Militär, zu sehr auch auf die Generäle gesetzt zu haben. Also die Opposition, die Menschen, also die den Diktator al-Bashir 2019 zu Fall gebracht haben, diese Opposition, diese Menschen, die warnten immer wieder davor, diesen Militärs, egal ob es nun die Milizen sind oder die sudanesische Armee, denen ist nicht zu trauen. Aber trotzdem hat etwa ein Volker Perthes, das ist mittlerweile der seit einigen Jahren schon der UN-Sonderbeauftragte für den Sudan, ehemaliger Chef der Stiftung Wissenschaft und Politik, der hat eben ganz dezidiert auch auf das Gespräch mit diesen Militärs gesetzt. Das rächt sich nun. Und Europa schaut da dann auch wieder mit Sorge auf eine mögliche Migrationswelle, die da auf die Europäische Union zukommen könnte.
Ja, dann lass mich doch noch nach deiner Einschätzung fragen. Du bist bei uns im Hauptstadtstudio für Verteidigungs- und Entwicklungspolitik zuständig und überhaupt ein langjähriger Beobachter der Berliner Hauptstadtpolitik. Und nun ist es ja nicht so, dass erst seit 10 Tagen sich abgezeichnet hat, dass da ein Pulverfass im Sudan vor sich hin brodelt, sondern die Lage war ja schon seit Wochen, manche sagen seit Jahren, fragil.
Du hast sicherlich recht, man hat da von politischer Seite zu spät reagiert und hat immer noch gehofft, wie sagt es heute Michael Roth, dass man dieses Pflänzchen, dieses zarte Pflänzchen Demokratie beleben könnte, dass man da was tun könnte. Aber wie ich das eben sagte, offenbar hat man da auf die Falschen gesetzt und die Falschen gestärkt, eben nicht diese Oppositionellen, hat nicht genügend auf die gehört. Was die Entwicklungszusammenarbeit angeht, da stellt sich nun auch wieder ein Problem und da geht es auch wieder darum, Lehren zu ziehen aus dem überstürzten Abzug in Afghanistan. Das Stichwort Ortskräfte ist da jetzt heute auch immer wieder gefallen. Da wurde immer wieder nur gesagt, na, wir holen jetzt erstmal insbesondere die deutschen Staatsangehörigen raus. Möglicherweise gibt es auch noch weitere Flüge. Ob das möglich ist, wissen wir noch nicht. Ob sich noch weitere Menschen melden bei der Botschaft der Deutschen in Khartoum, die ja immer noch arbeitet, oder beim Auswärtigen Amt, das mag sein. Aber an die Ortskräfte wird wieder relativ wenig gedacht. Und die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die GIZ beispielsweise, hat im Sudan über 100 nationale Mitarbeiter. Mit denen hat man kooperiert und die sind möglicherweise ja jetzt auch in großer Gefahr, weil ihnen vorgehalten werden könnte, eben mit westlichen Partnern da kooperiert zu haben. Das weiß man alles nicht. Und da konnte uns die Bundesregierung heute auch keinerlei Zahlen nennen, um wie viele Menschen es da geht. Da wurde nur gesagt, wir haben das im Auge. Und es gäbe ja auch noch die Möglichkeit, darüber haben wir noch nicht gesprochen, auch auf dem Landweg, das Land, den Sudan zu verlassen, indem man eben sich auf den Weg macht, und das haben wohl viele auch bereits getan, nach Port Sudan, ans Rote Meer. Dort gibt es einen Hafen und auch dort sollen Menschen auch von deutscher Seite in Empfang genommen werden, abgeholt werden. Da gibt es gerade auch einen UN-Konvoi, der wohl auf dem Weg dorthin zurzeit auch noch ist.
Ein hochgefährlicher Trip, das muss man sicherlich dazu sagen. Es passt noch zu einer Schlussfrage, die ich loswerden möchte. Es gibt natürlich auf Twitter jetzt viele Sudanesinnen, Sudanesen, die sich auch melden, durchaus emotional, durchaus auch verängstigt. Die sagen, ihr holt eure eigenen Leute hier jetzt raus und uns lasst ihr im Stich. Kommen solche Rufe, solche Hilferufe in Berlin an?
Ja, die kommen sicherlich an. Da kommt mir jetzt kein Berliner, da kommt mir Jean Asselborn, der luxemburgische Außenminister, wieder in den Sinn. Der meinte das heute auch. Der sagte, wir müssen an die Menschen denken, die da zurückgelassen werden, die wir nicht evakuieren können. Und das sehen wir jetzt ja auch in unserem Gespräch. Wir unterhalten uns lange darüber, wie man deutsche Staatsangehörige, europäische, Amerikaner, wie man die rausholen kann aus dieser Situation. Und natürlich sind die alle verzweifelt. Viele sind heilfroh, dass sie das Land verlassen konnten. Das haben wir von den Ersten gehört, die heute Morgen dann über den Weg von Jordanien aus dann auch in Berlin gelandet sind. Nur man kann eben nicht das ganze Land evakuieren, aber trotzdem ist es sicherlich richtig, an die Menschen zu denken, die jetzt wieder einmal zwischen die Fronten geraten, wieder einmal in einen Bürgerkrieg geraten. Da muss man Schlimmstes befürchten und man kann nur hoffen, dass doch auch von politischer Seite versucht wird, da Einfluss zu nehmen, dass es nicht so dramatisch wird, wie es da mal gewesen ist. Aber die Zeichen stehen nicht gerade günstig, auch für die Menschen im Sudan.
Danke. In Berlin, Frank Kapellan. Wir haben heute den Fokus mal gerichtet auf die Evakuierungen aus aktuellem Anlass. Wer zu den Ursprüngen dieses Konflikts mehr hören möchte, dem empfehle ich noch einmal die Folge Der Tag vom 17. April, wo wir mit unserem Korrespondenten auch über den Sudan gesprochen haben und natürlich auch in den kommenden Tagen und Wochen hier weiter gucken werden, was vor Ort im Land passiert. Dankeschön, Frank Kapellan nach Berlin.
Ich danke auch. Tschüss. Alles Gute.
Menschen- und Arbeitsrechtsorganisationen üben bis heute Kritik an den immer noch anhaltenden Sicherheitsmängeln in der Textilindustrie in Bangladesch. Der verheerende Fabrikeinsturz von Rana Plaza vor 10 Jahren hat nicht nur hunderte Menschen das Leben gekostet, er hat auch viele verletzt und oder arbeitsunfähig zurückgelassen. Unser Korrespondent Peter Hornung aus dem ARD-Studio Neu-Delhi hat kürzlich in Bangladesch recherchiert und er erzählt zunächst, wie sich die Menschen dort heute an den Crash in der Textilfabrik am 24. April 2013 zurückerinnern.
Ja, ich habe mit einer Frau gesprochen, die war unter den Trümmern, die kann sich noch an die Minuten vorher erinnern. Sie weiß, sie ist in dieses Gebäude reingegangen und sie weiß auch, dass es eigentlich schon in dem Moment so ein bisschen umging, dass es nicht so ganz sicher ist. Eigentlich muss man einen Tag zurückgehen nochmal, am Vortag nämlich schon, da zeigten sich die ersten Risse, da tat sich irgendwas in diesem Gebäude. Das war ja ein Gebäude, das war gar nicht gebaut worden als Textilfabrik. Das war ein mehrgeschossiges Gebäude im Erdgeschoss unten. Da waren Banken, da waren Läden drin und weiter oben waren diese Textilfabriken mit den schweren Geräten. Und in diesen Stockwerken, da tat sich eben schon vorher etwas. Und es war so eine gewisse Unruhe und es war auch unklar, ob die Arbeiterinnen und Arbeiter an dem Tag des Unglücks tatsächlich in die Fabrik gehen sollten. Und viele wollten eigentlich gar nicht gehen. Die Frau, mit der ich gesprochen hatte, hatte auch Zweifel. Und die sind dann mehr oder minder gezwungen worden. Da hieß es dann, sie müssen gehen, sonst kriegen sie kein Geld, sonst fliegen sie raus und so. Und die hatten alle Angst und sind dann in dieses Gebäude reingegangen. Und die Frau sagte, irgendwann tat es einen Schlag und alles kam runter. Sie war weit unter den Trümmern, tief unter den Trümmern vergraben und auch für eine relativ lange Zeit. Und sie war auch schon für tot gehalten worden und ist dann doch noch gerettet worden, war schwer verletzt, ein Polytrauma, also eine Mehrfachverletzung, Rückenverletzung und so. Und Dinge, die sie heute noch quälen. Sie ist einfach dadurch sehr, sehr eingeschränkt. Und ja, es ist dann dieses ganze Gebäude eingestürzt. Übrigens in dem Moment, als es einen Stromausfall gab. Und dieser Stromausfall, der hat dazu geführt, dass schwere Generatoren, die in den oberen Stockwerken des Gebäudes waren, ansprangen. Und durch diese Vibrationen offenbar ist es dann endgültig eingestürzt.
Mhm. Du hast jetzt von einem Einzelschicksal einer Frau berichtet, die das fast nicht überlebt hätte, diesen Einsturz dieses Gebäudes. Gibt es auch ein kollektives Erinnern im Land in Bangladesch an dieses Unglück von vor 10 Jahren?
Ja, das ist eigentlich das Spannende, dass es das nicht in großem Umfang gibt. Also es gab heute kleinere Demonstrationen von Arbeiterinnen und Arbeitern. Es gab eine Gedenkveranstaltung am Platz, wo Rana Plaza stand, das ist heute überwachsen. Da ist nichts neu gebaut worden. Da ist nur ein Denkmal, das da steht, ein kleines Denkmal. Und es gab aber nicht irgendeine staatliche Erinnerung, ein staatliches Trauern oder etwas durch die Textilindustrie initiiertes. Überhaupt nichts in dieser Richtung. Und das ist typisch, das war in den vergangenen Jahren auch so. Staatlicherseits und auch von Seiten der Industrie versucht man das einfach totzuschweigen, so muss man das sagen.
Welches Interesse, also dass die Textilindustrie das vor Ort totschweigen will, das leuchtet mir ein. Aber welches Interesse hat denn der Staat, dazu zu schweigen und nicht auch die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen?
Man muss klar sehen, dass Textilindustrie und Politik in Bangladesch sehr eng miteinander verwoben sind. Dass es da Leute gibt, die teilweise in Personalunion eine Fabrik haben und eben in der Politik sind. Und da ist das Interesse sehr, sehr gering, quasi eine Gedenkveranstaltung zu initiieren, die eben mit Rana Plaza zu tun hat, mit den Toten, auch mit dem Versagen vielleicht des Staates teilweise danach. Also gerade was Entschädigungen anbelangt, andere Sachen liefen sehr positiv, aber was die Entschädigungen anbelangt, da sieht es nicht so gut aus. Und deshalb glaube ich, dass es eben da auch wenig Interesse gibt in der Politik. Und man hat grundsätzlich das Gefühl, wenn man mit Menschen in der Politik spricht, in Bangladesch, und das habe ich neulich getan, dass die nicht gerne über damals sprechen. Das ist zum einen legitim, zum anderen ist es natürlich kaum auszuhalten für die vielen Hinterbliebenen, für die Familien und auch für die vielen Menschen, die heute noch unter diesen Verletzungen leiden.
Dann lass uns auch mal darauf blicken. Wie würdest du denn heute das einordnen, 10 Jahre später? Hat es tatsächlich Verbesserungen gegeben?
Es hat sich viel getan, muss man sagen, in Sachen Sicherheit. Dass sowas nochmal passiert, ist, glaube ich, deutlich unwahrscheinlicher geworden. Es gibt internationale Abkommen, die auch die Modefirmen in die Pflicht nehmen. Es gibt bessere Kontrollen in den Fabriken. Ich war selbst in 2 Fabriken. Eine, würde ich sagen, war so eine Vorzeigefabrik und eine war eine kleinere Fabrik, aber die war eigentlich auch nicht schlecht. Es waren beides Gebäude, die dafür errichtet wurden, dass da drin eine Textilfabrik ist. dass da eine betrieben wird, eine Textilproduktion. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig, weil das Rana Plaza Gebäude war überhaupt nicht, wie gesagt, dafür ausgelegt und deshalb war es viel zu schwach, auch diese ganzen Maschinen zu tragen, diese ganze Produktion. Diese Vorzeigefabrik, die ich gesehen habe, die hat nachhaltig produziert, die hat für bekannte Marken produziert, wie Tommy Hilfiger, wie Zara, wie Calvin Klein, wie Wellenstein, die hat so Jacken, so Daunenjacken produziert. Ich habe mir das angeschaut, das sah schon alles sehr, sehr, was soll man sagen, sicher aus. Es gab große Notausgänge, die waren offen. Es gab Mitarbeiter, die geschult waren für Feuerschutz, für Erste Hilfe. Das haben die natürlich alles vorgeführt und man hat das einfach nur als Journalist, kann ich das auch nur sehen. Ich kann das ja nicht wirklich beurteilen, aber es machte einen sehr guten Eindruck und auch Vertreter von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, auch Gewerkschaftsvertreter sagen, da hat sich sehr viel getan. Das war auch bei der kleineren Fabrik so, dass man sagen konnte, da ist viel gemacht worden in Sachen Sicherheit. Aber es gibt trotzdem immer noch offene Punkte.
Kommen wir gleich drauf. Lass mich noch mal nachfragen zum Stichwort Vorzeigefabrik. Ist das, du betonst dieses Wort jetzt sehr, das heißt, du kannst auch nicht genau einschätzen, ob das Ganze jetzt exemplarisch ist für alle Textilfabriken in Bangladesch oder ob das eben nur einzelne positiv herausstechende Beispiele sind.
Genau, das ist natürlich schwierig zu sagen. Es gibt ungefähr 4000 Bekleidungsfabriken in Bangladesch mit 4 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Da kann ich, wenn ich 2 Firmen gesehen habe, 2 Fabriken, kann ich nicht sagen, das ist überall so. Was ich tun kann, ist mit Menschen zu sprechen, und das habe ich da auch getan, die per se kritisch sind, die per se eigentlich immer den Finger in die Wunde legen. Da war zum Beispiel die Arbeiteraktivistin Kalpona Akter dabei, eine sehr bekannte Aktivistin. Die hat auch gesagt, bei der Sicherheit hat sich sehr, sehr viel getan. Das ist nicht wirklich das große Problem noch. Das heißt also, da ist es wohl wirklich zu großen Veränderungen gekommen in diesen 10 Jahren.
Könntest du denn von Bangladesch aus oder von Neu-Delhi aus, wo ja das Studio sich befindet, von dem du aus für die ganze Region berichtest, könntest du einschätzen, was man hier als Verbraucherin, als Textilkäuferin in Deutschland tun kann, um sozusagen fair und gut produzierte Kleidung aus Bangladesch zu kaufen? Sollte man da von vornherein die Finger lassen von bestimmten Marken und Billigketten?
Also es ist natürlich schwer, jetzt die hier zu shamen, klar, aber ich habe gesprochen eben mit Aktivistinnen und gerade mit Kalpona Akter und ob man das vielleicht boykottieren soll und ob man das überhaupt mit gutem Gewissen kaufen kann, Kleidung aus Bangladesch. Da hat sie gesagt, auf keinen Fall. Es ist wichtig, dass ihr unsere Textilien kauft. Wenn ihr sie boykottiert, dann nehmt ihr uns damit die Lebensgrundlage. Es hat sich ja auch nicht dadurch was geändert, dass irgendwas boykottiert wurde in Bangladesch, sondern im Gegenteil dadurch, dass hingeschaut wurde, dass Druck gemacht wurde. Sie hat auch gesagt, es nützt eben nichts, was zu boykottieren, was anderes zu kaufen. Aber interessiert euch für die Herkunft, interessiert euch dafür, wie eure Lieblingsmarke produziert wird. Ihr könnt es nachlesen im Internet, ihr könnt die Hersteller im Zweifelsfall auch mal fragen als Kundinnen und Kunden. Und ihr könnt mit eurem Kaufverhalten Druck machen, notfalls auf einen Hersteller, viel mehr als wir das können.
Der andere Punkt ist, dass fair gehandelte und eben unter guten Arbeitsbedingungen produzierte Textilien häufig sehr viel teurer sind. Und wir haben ja hier in Deutschland, im Grunde seitdem die Inflation so gestiegen ist, eine zunehmende Debatte auch über größer werdende Armut in bestimmten Bevölkerungsschichten. Also ich sage einmal, wer einfach jetzt stärker noch aufs Portemonnaie gucken muss seit den letzten 12 Monaten, der hat natürlich gar nicht das Geld, unbedingt eine teuer und gut produzierte Jacke oder Ähnliches zu kaufen. Der muss auf die Billigklamotten zurückgreifen.
Ja, aber ich glaube, es ist ja auch nicht so, dass eine Einzelne die Welt retten muss, um es mal salopp zu sagen. Ich glaube, dass man als Verbraucherin, als Verbraucher tatsächlich schon dadurch etwas ändern kann, dass man vielleicht so ein paar Sachen beachtet, dass man erstens natürlich nicht so einen großen Umsatz hat, einfach dauernd was kauft und dauernd irgendwie was Neues braucht, ja, dass man eben da auch sagt, okay, ich ziehe mal was länger an, ich kaufe mal auch was Secondhand und so. Gleichzeitig geht es schon darum, auch Textilien zu kaufen aus diesen Ländern, aus Bangladesch, aus Kambodscha, aus Pakistan, auch aus China. Und da aber dann auch natürlich ein bisschen drauf zu schauen, kaufe ich jetzt zwei T-Shirts, die besonders billig sind, oder kaufe ich nur eines, das ein bisschen teurer ist, aber wo der Hersteller sagt, und das kann ich überprüfen, das wird mir niemand abnehmen, zu sagen, dass ich da mal draufschauen muss, zu überprüfen, was sagen die denn, was behaupten die. Am Ende muss ich mich natürlich auch ein bisschen als Verbraucher darauf verlassen, was ein Unternehmen sagt und vielleicht auch, was Journalisten darüber berichten, was ein Unternehmen tatsächlich produzieren lässt und wie es produzieren lässt. Und das alles zusammen, glaube ich, ergibt dann einen Weg aus diesem Dilemma, dass eben da ganz weit weg was produziert wird, wo ich eigentlich jetzt erstmal, wenn ich im Laden bin, nicht viel dazu sagen kann.
Peter, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, aber ein Stichwort hast du mir noch zugerufen, als wir uns für unser heutiges Podcastgespräch verabredet haben, und das ist China. Es gibt ja kaum noch ein Thema, bei dem man nicht auch über den Aspekt China sprechen muss, und so ist es auch in der Textilbranche und der Nachfrage und der Produktion von Billigklamotten. China ist einer der größten Abnehmer oder auch Auftraggeber von Billigklamotten, oder?
Genau, es gibt große chinesische Marken. Also erstmal wird sehr, sehr viel produziert in China. Das sehen wir ja auch, wenn wir einfach mal in unseren Kleiderschrank schauen und gucken, woher die Klamotten kommen. Es ist erstens China und dann Bangladesch. Da sieht man natürlich aber auch, wie groß die Bedeutung der Textilindustrie in Bangladesch ist. Also das kleine Bangladesch kommt direkt nach dem riesigen China. Aber es kommt eben auch sehr, sehr, sehr viel Billigware aus China. Es gibt Shein zum Beispiel ist eine bekannte Marke, die hat einen unglaublichen Durchsatz auch an neuen Waren, an neuen Textilien. Da kommt jeden Tag, kommen da tausende neue Sachen, und das ist alles extrem billig. Und da muss man sich natürlich schon fragen, unter welchen Bedingungen wird das eigentlich produziert? Und wenn wir zum Beispiel auf die Nachhaltigkeit gehen, da ist Bangladesch ganz vorne. 50 von 100 der nachhaltigsten Firmen weltweit sind tatsächlich in Bangladesch. Die 50 nachhaltigsten Fabriken und auch die besten, die ganz oben in der Liste sind, da gibt es ein US-Unternehmen, das Ganze zertifiziert, die besten, auch die sind in Bangladesch. Und das ist so ein bisschen gegen unsere Erwartung eigentlich. Bangladesch hat ja in unseren Ohren immer noch so ein Schmuddel-Image. Und immer noch wird man ständig gefragt, kann ich da überhaupt was davon kaufen? Da hat sich tatsächlich in den 10 Jahren nach Rana Plaza sehr viel getan. Und China, glaube ich, ist ein Markt, da muss man noch mehr drauf schauen, was da tatsächlich passiert.
Dankeschön für deine Beobachtungen, deine Einschätzungen. Peter Hornung im ARD-Studio in Neu-Delhi. Du bist für uns nach Bangladesch gereist und hast recherchiert 10 Jahre nach dem Unglück, nach dem Fabrikeinsturz von Rana Plaza. Danke und tschüss nach Neu-Delhi.
Tschüss.
Wer mehr zum Sudan erfahren möchte, dem empfehle ich noch unsere frisch aufpolierte DLF-Audiothek-App, wo es unter anderem das erwähnte Interview mit dem SPD-Außenpolitiker Michael Roth, wie auch viele andere Stimmen zum Nachhören gibt. Das Team von Der Tag verabschiedet sich in der Redaktion heute mit Theo Gers, und ich bin Barbara Schmidt-Matern. Tschüss.